Radio Free. Universität Karlsruhe. Auf Sendung.
Let's do it. Oh yeah.
Es ist kurz nach 17 Uhr, Radio Free. Das Radio der Universität Karlsruhe ist wie jeden Montag von 17 bis 18 Uhr auf der Frequenz 104,8 auf Sendung. Am Mikrofon begleitet Sie heute Valentina Dobrosavljevic. Die Themen, die uns in der ersten halben Stunde beschäftigen werden. Baden-württembergische Professoren und Dozenten drücken wieder die Schulbank. Das Zauberwort heißt lernfreundliche Vorlesungen. Respekt heißt Achtung und Ehrerbietung. Respekt heißt aber auch eine Karlsruher Studie, die sich mit dem Vorruhestand und dessen Folgen für die Unternehmen beschäftigt. Wir kennen und hassen sie alle. Spätestens seit dem Biologieunterricht ist uns die gemeine Fruchtpflege, auch Drosophila melanogaster, schwieriges Wort, genannt, ein Begriff. Dass sie aber auch von Nutzen sein kann, beweist ihr ständiger Einsatz bei Forschungsarbeiten. So auch an der Uni Karlsruhe. Nach so vielen Informationen brauchen Sie sicher erstmal Musik, kriegen Sie auch. Und zwar von Willy Bobo mit Spanish Grease. Es tut sich was in deutschen Hörsälen. Die Zeiten des dozierenden Professors, der seine Vorlesung stur abliest und seine Studenten kaum eines Blicks würdigt, die gehören wohl der Vergangenheit an. Damit lernfreundliche Vorlesungen und Übungen noch schneller an den Hochschulen Einzug halten, hat das Land Baden-Württemberg hochschuldidaktische Zentren eingerichtet. Schließlich ist es keine einfache Aufgabe für den Herrn Professor, 20 Jahre Forschung in verdauliche Häppchen zu packen.
Es gibt sehr viel Fachkompetenz, das ist perfekt, aber eben diese Fachkompetenz kann man auch unterstützen, wenn man auch weiß, wie bringe ich all mein Wissen auf das Niveau eines Studenten, weil er eben nicht diese 20 Jahre Forschungserfahrung hat.
Anke Dietz vom Hochschuldidaktischen Zentrum der Uni Karlsruhe muss das hartnäckige Vorurteil mancher Professoren ausräumen, Lernen an der Hochschule sei ausschließlich Sache der Studierenden. Die Seminare, die das Zentrum besonders den jungen Hochschullehrern bietet, sensibilisieren für den Unterschied zwischen Schule und Universität.
Ein Erwachsener lernt ganz anders, während ein Kind, zum Beispiel kann man es noch sehr schön sehen, einfach aufnimmt und es sehr gut auswendig lernen kann, ist beim Erwachsenen so, er braucht Ankerplätze. Es sind Strukturen schon vorhanden und in diese Strukturen, hier muss ich Anknüpfungspunkte schaffen, dass der Erwachsene dann wirklich auch weiß, jetzt verstehe ich, das gehört da und da rein. Also wie so eine Schublade, hier kann ich das abheften und er versteht es dann.
Dass stundenlanges, stures Lesen aus dem Vorlesungsskript nicht unbedingt die Lernfreude steigert, dass man Studierende mit PowerPoint-Folien am laufenden Band auch erschlagen kann, das lernen die Professoren in den Seminaren des Didaktikzentrums und können es auch gleich im eigenen Hörsaal ausprobieren.
Und dann in der Praxisberatung kommen und sagen, es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Oder es hat super funktioniert aus dem und dem Grund. Es ist auch gleichzeitig, was wir festgestellt haben, eine unheimliche Ermutigung für die Lehrenden, wenn sie vielleicht bisher den Aufwand gescheut haben und dann von einem Kollegen erfahren, hey, ich habe das probiert und es hat unglaublich eingeschlagen, das war der Hammer.
Damit das mit dem effizienten Lernen wirklich klappt, müssen sich beide Seiten, die Studierenden und der Professor, auf einen ständig neuen Lernprozess einlassen.
Arbeitnehmer über 50. Für die meisten Personalchefs gehören sie schon zum alten Eisen, das man möglichst schnell in den Vorruhestand abschiebt. Nach der Karlsruher Studie, die auf den schönen Namen Respekt hört, ist das der pure Leichtsinn. Die Unternehmen werden den Wegfall ihrer älteren Mitarbeiter bald schon bitter bereuen.
Es gibt sehr viel Fachkompetenz, das ist perfekt, aber eben diese Fachkompetenz kann man auch unterstützen, wenn man auch weiß, wie bringe ich all mein Wissen auf das Niveau eines Studenten, weil er eben nicht diese 20 Jahre Forschungserfahrung hat.
Anke Dietz vom Hochschuldidaktischen Zentrum der Uni Karlsruhe muss das hartnäckige Vorurteil mancher Professoren ausräumen, Lernen an der Hochschule sei ausschließlich Sache der Studierenden. Die Seminare, die das Zentrum besonders den jungen Hochschullehrern bietet, sensibilisieren für den Unterschied zwischen Schule und Universität.
Ein Erwachsener lernt ganz anders, während ein Kind, zum Beispiel kann man es noch sehr schön sehen, einfach aufnimmt und es sehr gut auswendig lernen kann, ist beim Erwachsenen so, er braucht Ankerplätze. Es sind Strukturen schon vorhanden und in diese Strukturen, hier muss ich Anknüpfungspunkte schaffen, dass der Erwachsene dann wirklich auch weiß, jetzt verstehe ich, das gehört da und da rein. Also wie so eine Schublade, hier kann ich das abheften und er versteht es dann.
Dass stundenlanges, stures Lesen aus dem Vorlesungsskript nicht unbedingt die Lernfreude steigert, dass man Studierende mit PowerPoint-Folien am laufenden Band auch erschlagen kann, das lernen die Professoren in den Seminaren des Didaktikzentrums und können es auch gleich im eigenen Hörsaal ausprobieren.
Und dann in der Praxisberatung kommen und sagen, es hat ja überhaupt nicht funktioniert oder es hat super funktioniert aus dem und dem Grund. Es ist auch gleichzeitig, was wir festgestellt haben, eine unheimliche Ermutigung für die Lehrenden, wenn sie vielleicht bisher den Aufwand gescheut haben und dann von einem Kollegen erfahren, hey, ich habe das probiert und es hat unglaublich eingeschlagen, das war der Hammer.
Damit das mit dem effizienten Lernen wirklich klappt, müssen sich beide Seiten, die Studierenden und der Professor, auf einen ständig neuen Lernprozess einlassen.
Vor Tito Puente kam natürlich nicht der Beitrag über Arbeitnehmer über 50 und den Problemen des Vorruhestands, der kommt aber jetzt.
Im Jahr 2010 werden es alle Fachbereiche zu spüren kriegen, und zwar ganz deutlich. Ein ganz massiver Mangel, besonders ein Mangel an erfahrenen Mitarbeitern. Also ungefähr 2010 wird es alle sehr, sehr intensiv belasten. Aber im Moment ist noch die Einsicht nur punktuell vorhanden in einzelnen Unternehmen und in einzelnen Fachbereichen. Das ist also nicht generalisierbar, sondern spezifisch und hängt von den jeweiligen Umständen ab.
Man glaubt es kaum bei 4,6 Millionen Arbeitslosen, aber die Arbeitspsychologin Dorothee Karl und das Forscherteam am Institut für Industriebetriebslehre der Uni Karlsruhe sind sich ganz sicher. Dicke Tränen werden die Unternehmen bald ihren älteren Mitarbeitern hinterherweinen, die sie heute noch so fröhlich entlassen. Deutschland vergreist, schon bald wird die heranwachsende Generation allein die Lücken nicht mehr ausfüllen können. Und siehe da, plötzlich entdecken die Unternehmen die vergessenen Vorteile der Älteren.
Die haben besondere Fähigkeiten im Kundenbereich. Dann ist es so, dass sie genau wissen, wie kann ich die Produkte an meinen Kunden verkaufen, welche Fragen stelle ich zu welcher Zeit, welcher Kunde hat welche Schwerpunktinteressen, wie kann ich das Konzept optimal darstellen, damit es an den Mann kommt. Das weiß ein Erfahrener und kommt auch beim Kunden viel besser an.
Wie die von der Europäischen Union europaweit durchgeführte Respektstudie zeigt, gehören die älteren Mitarbeiter auch in der körperlich anstrengenderen industriellen Produktion durchaus nicht zum alten Eisen.
Im industriellen Bereich sind die Stärken vor allem, dass man älteren Mitarbeitern einfach nur kurze Informationen geben kann. Und weil sie einfach die Abläufe viel besser verstehen, sind sie in der Lage, Arbeitsabläufe zu optimieren, weil eben diese ganzen Netzwerkverbindungen viel besser spontan auch eingebunden werden können.
Immer vorausgesetzt, die Unternehmensführung stellt sich auf das neue Miteinander von Jung und Alt auch ein.
Ein Beitrag von Stefan Fuchs. Ihr Leben ist sehr kurz, unter Laborbedingungen gerade mal 10 Tage. Die Zahl ihrer genetischen Varianten dagegen geht in die Tausende. Die Rede ist von Drosophila melanogaster, der gemeinen Fruchtfliege. Überall auf der Welt bevölkert sie die Laboratorien der Genforscher. An der Uni Karlsruhe soll sie den Wissenschaftlern helfen, die Geheimnisse des menschlichen Sehens zu entschlüsseln.
Die sitzen hier auf einem Nährboden, auf dem sie ihre Eier ablegen und entwickeln sich auf diesem Nährboden über das Larvenstadium und das Puppenstadium zu adulten Fliegen und werden dann in ein neues Gefäß umgesetzt. Man kann die also sehr einfach propagieren, indem man sie immer alle 10 Tage umsetzt.
Dr. Armin Huber vom Institut für Zell- und Neurobiologie der Uni Karlsruhe züchtet Fliegen. Einige tausend hat er ständig in seinen sorgfältig nummerierten Glasfläschchen. Was ihn interessiert ist, wie sehen Fliegen unter wechselnden Lichtverhältnissen.
Insbesondere mit bestimmten Ionenkanälen, Proteinen in der Membran der Sehzellen, die ein eigentümliches Wanderverhalten zeigen, die abhängig von den Lichtbedingungen entweder in dieser Membran selbst zu finden sind oder aber ins Innere der Zelle wandern und dann nicht mehr für das eigentliche Sehen zur Verfügung stehen.
Durch Ionenkanäle laufen in der Fliegensehzelle chemische Reaktionen ab, die die Zelle elektrisch erregen und das Sehen damit erst ermöglichen. Bei starkem Licht wandern sie ins Innere der Zelle und bewirken so eine Art Sonnenbrilleneffekt. Er verhindert, dass die Fliege geblendet wird. Natürlich geht es bei dem Forschungsprojekt um mehr als nur um Fliegenaugen.
Es geht um grundlegende Fragestellungen aus der Zellbiologie, zum Beispiel eben, wie überhaupt solche Wandermechanismen von Kanälen funktionieren können. Welche anderen Proteine sind da beteiligt, um so einen Kanal aus einer Membran rauszunehmen oder ihn dann auch wieder zurückzutransportieren? Und diese Fragen kann man möglicherweise auch mit Hilfe der Drosophila Genetik, indem man Mutanten herstellt, bei denen das nun nicht mehr funktioniert, die Wanderung, und dann schaut, welche Gene sind da kaputt in diesen Mutanten, sehr viel leichter rauskriegen als bei Wirbeltieren.
Es ist 17.30 Uhr, die Themen des zweiten Teils der heutigen Sendung. Für manche ist Schreiben langweilig, andere fangen aus Langeweile an zu schreiben. Unter den Karlsruher Studenten gab es einen jungen Autor, der sich erfolgreich seinen Kummer von der Seele schrieb. Quo vadis Internet? Eine Frage, die sich die Karlsruher Internetprofessorin Martina Zitterbart stellt. Sie fanden Jurassic Park toll und lieben 3D-animierte Dinosaurier-Reportagen? Dann könnte ein Besuch beim Ungeheuer von Aramberry im Naturkundemuseum für Sie interessant sein. Und wie wär's mit Musik? Nina Simone und Love Me or Leave Me. Das Studentenleben ist wohl nicht mehr so lustig, wie es angeblich mal gewesen sein soll. Von wegen durchtanzte Nächte und ausschlafen, bis die Mittagssonne lacht. Studieren kann ganz schön dröge sein. Vor allem, wenn sich wie im Karlsruher Mekka der Ingenieure die Zahl der Studentinnen doch in engen Grenzen hält. Student Michael Schwarz jedenfalls hat es vor 3 Jahren einfach nicht mehr ausgehalten. Ein Beitrag von Stefan Fuchs.
Das Studentenleben in Karlsruhe hat sich für mich zu dem Zeitpunkt erschöpft gehabt. Das heißt, man ist immer auf die gleichen Partys und Veranstaltungen gegangen, immer in die gleichen Kneipen gegangen, und da hat sich dann nicht mehr viel getan. Das war mir nicht mehr dynamisch genug. Also habe ich dann ein bisschen was Neues gesucht und das Schreiben gefunden.
So war es tatsächlich die pure Langeweile, die den angehenden Wirtschaftsingenieur Michael Schwarz mitten im Hauptstudium plötzlich zum Romanautor machte. Er schaute sich um und entdeckte die Tragik und Komik eines Studentenlebens an der Uni Karlsruhe.
Das Tragische ist zum Beispiel das Geschlechterverhältnis an der Uni, was sehr vielen männlichen Studierenden Kopfzerbrechen bereitet. Ich bin mal von einem Freund, mit dem ich Abi gemacht habe und ausgegangen bin, gefragt worden, ob das hier ein Schwulenladen sei, weil so viele Männer ganz einfach da sind. Und ich habe dann halt leider sagen müssen, nee, das ist ja immer so.
Wie der Autor leidet auch sein Romanheld sehr daran, dass Vorstellung und Wirklichkeit nicht so richtig übereinstimmen.
Die Hauptfigur beginnt das Studium mit großen Plänen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll hat die Person sich vorgenommen. Das heißt, die ganzen 68er-Geschichten, die die Person in der Verwandtschaft gehört hat, da geht's endlich mal ab und sowas. Und diese Zeit ist die beste im Leben. Diese Zeit will die Person genießen, die Hauptfigur in meinem Roman, ist aber enttäuscht, dass die Studenten von heute biederer sind, als die Person sich die Studenten vorgestellt hat.
Im Roman wie im richtigen Leben kommt die Rettung völlig unerwartet. Eine WG, ganz ohne Studenten, bietet schließlich all die Abenteuer, die man an der Uni vergeblich gesucht hat. Michael Schwarz' Roman »Who Feels Love« gibt es im Internet für 8,90 Euro.
Das waren die Rockers Hi-Fi, die sich musikalisch mit Ella Fitzgerald getroffen haben, und zwar zum »Sunshine of Your Love«. Das nächste Stück ist von der Berliner Band »Zwei Raumwohnung« und heißt »Weil es Liebe ist«. Am Anfang stand nur die Idee der Computerfreaks. Zwischen allen Rechnern auf der Welt sollte ein freier Datenaustausch möglich sein. Vor ziemlich genau 20 Jahren wurde deshalb per Knopfdruck ein einheitliches Protokoll, eine Universalsprache für Computer, eingeführt. Heute vernetzt das Internet eine 500 Millionen Menschen. Die Karlsruher Internetprofessorin Martina Zitterbart stellt die Frage, wie es in den nächsten 20 Jahren weitergeht.
Zunächst mal ist das Internet ja ziemlich dumm. Es sendet die Daten hin und her, macht aber sonst eigentlich im Wesentlichen nichts. Schön wäre es, wenn ich, wie ich meinen Computer eben programmieren kann für irgendwas, was ich selbst gerne haben würde, wenn mir das Netz genauso bereitstehen würde, wenn ich das eben programmieren kann für Anwendungen, wie ich sie im Moment brauche.
Die Professorin Martina Zitterbart ist Leiterin des Instituts für Telematik der Uni Karlsruhe, dem intelligenten Internet, das sich unterschiedlichen Bedürfnissen anpasst, gehört nach ihrer festen Überzeugung die Zukunft. Beispielsweise, wenn bei einer Videokonferenz ein sogenannter PDA, ein Personal Digital Assistant, also ein ganz kleiner mobiler Rechner mit hochleistungsfähigen stationären Computern vernetzt werden muss.
Jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Entweder der darf nicht mitmachen oder alle anderen würden auf ihren wunderschönen, teuren, großen Bildschirm das kleine Bild mit schlechter Qualität sehen. Oder es findet im Netz automatisch sozusagen eine Umsetzung des Videos auf die Qualität des PDAs statt, sodass der teilnehmen kann, das Video in einem Format eben empfängt, wie er es tatsächlich auch verarbeiten kann und davon der Rest mit den großen Bildschirmen eben nichts merkt.
Der zweite große Trend sind neue mobile Netze. Bluetooth und Hotspots sind keine neuen Jeansmarken, sie stehen für neue drahtlose Rechnerkommunikation. Zum Beispiel, wenn man im Stau auf der Autobahn ganz schnell entscheiden muss, ob man an dieser Ausfahrt die Autobahn besser verlässt.
Dazu wäre es natürlich schön, wenn die Fahrzeuge jetzt untereinander kommunizieren könnten, über mehrere Fahrzeuge hinweg, um einmal festzustellen, ja, da vorne ist noch Stau, wie lang ist der Stau noch, lohnt sich's weiterzufahren. Auch das könnte wieder einfach drahtlos zwischen den Geräten ausgehandelt werden. Und das sind Dinge, die können Sie heute zum Beispiel mit GSM nicht machen, denn da müssen Sie die Telefonnummer von jedem wissen, den Sie anrufen. Das könnten Sie aber mit Internettechnologien realisieren.
Die Überreste des größten bekannten Raubtiers aller Zeiten wurden von Karlsruher Wissenschaftlern in der Sierra Madre im Nordosten Mexikos entdeckt. Mit 18 Metern Körperlänge und einem 3,5 Meter großen Kopf gehörte das fleischfressende Riesentier zu einer bisher unbekannten Art der Pleosaurier. Im Naturkundemuseum Karlsruhe kann man jetzt die ersten Knochen des Ungeheuers von Aramberi bestaunen.
Es sind erst kleine Teile, aber nichtsdestotrotz eigentlich ganz interessante Stücke, die beispielsweise eine Beißmarke zeigen eines noch größeren Pliosauriers, der unser Tier totgebissen hat. Eigentlich kann man sogar zwei Beißmarken erkennen. Das Tier ist zweimal gebissen worden, aber die erste Wunde muss dann wieder verheilt sein. Das kann man an Verwachsungen eines Knochens hier erkennen. Die andere Beißmarke dagegen, die war wohl tödlich.
Der gewaltsame Tod des Ungeheuers von Aramberi liegt schon ziemlich lange zurück. Auf gut 150 Millionen Jahre, schätzt Professor Wolfgang Stinnesbeck vom Institut für Historische Geologie der Uni Karlsruhe, das Alter der Knochen, die er im mexikanischen Hochland auf über 2000 Meter Höhe entdeckt hat. Wo heute eine Bergwüste ist, schwebte der Riesensaurier damals durch die Tiefen eines tropischen Meeres.
Das war wohl eher so ein Fliegen, wie eine marine Schildkröte das macht, mit den Paddeln eben in einer Auf- und Abwärtssituation und sich dabei eben halt vorwärts bewegend. Es war ein langsamer Schwimmer, es sei denn, er war mal in Fahrt gekommen, dann wird es wohl sehr schnell gewesen sein, aber er konnte eben von 0 auf 100, also sicherlich nicht so sehr schnell gekommen sein, weil einfach so die Masse zu groß war.
Dabei war das jetzt gefundene Tier noch gar nicht ausgewachsen. Seine Eltern waren sicher noch ein ganzes Stück größer. Aber für die Wissenschaftler ist der mexikanische Riesensaurier nicht nur wegen seiner Größe interessant.
Man kennt Pliosaurier aus Europa, beispielsweise in Holzmaden. Man kennt weitere Pliosaurier aus dem südlichen Südamerika, aus Chile und aus Argentinien. Jetzt liegen die mexikanischen Funde so in der Mitte, geografisch gesehen. Die Frage ist jetzt, wenn wir unser Stück bestimmen können, finden wir jetzt Ähnlichkeiten mehr mit europäischen Pliosauriern vor oder sind diese Ähnlichkeiten wohl mehr bestehend im Vergleich mit den südamerikanischen Faunen.
Das war's für heute von Radio Free. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn die Uni Karlsruhe on air ist. Dann erstmals mit Tilt, einer Sendung der Journalismusstudenten der Uni Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend bei diesem scheußlichen Wetter. Am Mikrofon verabschiedet sich Valentina Dorosavljevic.